Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio von Addis e.V., dem Verein, und sie, der Addis e.V., macht das Projekt Takt Tübingen aktiv gegen Diskriminierung. Josephine Jackson und Mayam Kashefipur. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr seid bei Addis e.V., das war ehemals der runde Tisch gegen Antidiskriminierung. Addis steht jetzt für? Aktiv?
Nee. Nee, es steht eigentlich nur für Antidiskriminierung.
Antidiskriminierung. Und ihr seid wie zu Addis gekommen?
Also das hat eine ziemlich lange Vorgeschichte, und zwar im Jahr, lass mich nicht lügen, 2011, 2012 wurde einem jungen schwarzen Mann, einem Jugendlichen, der Eintritt in eine Diskothek verwehrt, und er hat daraufhin geklagt mit Hilfe von einem Verein in Berlin, und da haben sich hier einfach Menschen zusammengetan, die gesagt haben, sie finden, dass es für Tübingen-Reutlingen hier für die Umgebung auch eine Anlaufstelle geben muss für Menschen, die Diskriminierung erleben. Und genau, daraufhin haben sich verschiedene Einzelpersonen, Initiativen, Vereine zusammengetan und haben erstmal hauptsächlich auf Ehrenamtsbasis einen runden Tisch gegründet, und das sind so die Anfänge, genau.
Und dein Weg, wie bist du zu Addis gekommen?
Also ich bin schon seit Beginn dabei. Eine Freundin von mir hat mich zu einem der ersten Treffen mitgenommen nach Reutlingen. Das war alles noch so, alles sehr neu für mich, und ich habe dann gemerkt, okay, das Thema Rassismus ist einfach ein Thema, was mich schon länger interessiert und auch betrifft, und habe dann gedacht, okay, also das war damals noch nicht so klar, aber habe mich dann angeschlossen, ohne so wirklich zu wissen, was da auf mich zukommt. Genau.
Und inzwischen bist du auch angestellt?
Ja, genau.
Beim Verein selber?
Ja, genau. Also ich arbeite dort in verschiedenen Projekten, werden wir wahrscheinlich noch mehr drüber sprechen
genau.
Im Verlauf.
Ja. Mayam, wie war dein Weg zu Addis?
Mein Weg zu Addis war ein bisschen anders. Ich habe bei einem Träger gearbeitet, der aktiv in dem Netzwerk war, beim Fachdienst Jugendbildung Migration in Reutlingen. Und der Fachdienst hat damals ganz viele Projekte beantragt für das ehrenamtliche Netzwerk, und darüber habe ich dann eine kleine Stelle bekommen, um diese Projekte zu koordinieren und auch so das Netzwerk zu moderieren, zusammenzuhalten und dann eben auch in eine Vereinsstruktur rüberzuführen.
Also du hast das moderiert, organisiert?
Viel, ja, so? Aber natürlich überhaupt nicht alleine, sondern mit ganz, ganz vielen anderen Leuten. Also wir waren etwa 12 Leute, die da ganz aktiv mitgearbeitet haben, und dann bestimmt auch nochmal 15 drumherum. Also ich würde sagen, da haben alle total viel Herzblut reingesteckt, dass aus diesem mini-ehrenamtlichen Zusammenschluss, was ein großer Verein geworden ist, der jetzt sehr viele Stellen hat.
Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass Addis aus dem runden Tisch hervorgegangen ist?
Ich glaube, es ist schon länger her. Also 2012, hat ja Josie gesagt, war der Diskriminierungsfall. Und ich glaube, Ende 2014 haben wir den Verein gegründet. Aber und dann waren wir erstmal kleiner, und jetzt sind wir gewachsen.
Und Addis gibt es aber jetzt noch als e.V.? Das war doch erst eine Umbenennung dann auch.
Genau, wir hießen erst Netzwerk Antidiskriminierung e.V. Und dann haben wir gemerkt, wir sind gar nicht mehr so sehr Netzwerk, so die Anfangsstruktur. Und dann haben wir das in Verein, also haben wir einen anderen Vereinsnamen gefunden.
Und wie war das damals, diese Umwidmung von dieser ehrenamtlichen Basis in eine Professionalisierung? Was gehört da alles dazu?
Also ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was dazugehört, ist natürlich der Wille von allen zu sagen, okay, von Anfang an war das Ziel, eine professionelle Antidiskriminierungsarbeit aufzubauen in Reutlingen, Tübingen, einfach weil man gesehen hat, das fehlt und es ist total wichtig. Und an dem Punkt, wo es dann übergegangen ist, war es, glaube ich, total wichtig für die Leute, die das jahrelang ehrenamtlich gemacht haben, zu sagen, okay, jetzt sind wir an einem Punkt, wir können jetzt auch loslassen und übernehmen eine andere Rolle in dem Verein. Ich glaube, das war für uns ganz wichtig, und aber auch diese ganze Arbeit wertzuschätzen, die die Leute über Jahre gemacht haben. Und dann war natürlich schon auch wichtig, sowas wie, wo kriegen wir Projektgelder her, wo kriegen wir kommunale Gelder her, um den Verein am Laufen zu halten.
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Mein Arbeitsalltag? Also, der ist ziemlich dicht, und der ist relativ oft am Computer. Besonders Spaß macht mir, wenn wir Netzwerkarbeit machen, wenn wir so Community Organizing machen, verschiedene Leute zusammen an den Tisch bringen, überlegen, hey, was kann hier in Tübingen geschehen, was muss hier in Tübingen verändert werden, und das ist das, wo ich am meisten Befriedigung auffinde, wo ich am meisten auch das Gefühl habe, das hat eine Wirkung auf Tübingen und auf Reutlingen. Und ansonsten gebe ich Fortbildung, Weiterbildung, Workshops zum Thema Diskriminierung, Antidiskriminierung, zum pädagogischen Umgang mit Diskriminierungserfahrungen. Das ist so grob meine Arbeitsplatzbeschreibung.
Bei dir, Josie.
Ja, also es gibt auch viel zu tun und wenn ich mich so mit anderen Leuten vergleiche, glaube ich schon, dass wir sehr eng auch mit Gruppen zusammenarbeiten und auch sehr eng mit Einzelpersonen, weil es uns auch wichtig ist, Menschen zu erreichen, die ansonsten kaum oder keinen Zugang haben zu Strukturen oder zu Gruppen und allgemein viel Diskriminierung erleben, aber für sich keinen Raum haben, wo sie da was Kreatives machen können oder einfach ins Gespräch kommen können darüber. Und ja, also es gibt viel zu tun und auch sehr, also es ist auch sehr, sehr divers, was ich mache. Also auch, wie Mariam gesagt hat, viel am Computer, aber auch viele Meetings, viel Sprechen und viel überlegen auch, wie es weitergeht, genau. Weil es ist einfach, es entwickelt sich weiter, das Thema.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu die grundsätzlichen Sachen, was die Diskriminierung angeht. Welche Formen gibt es? Gibt es auch irgendwelche Formen, die nicht bei euch dann auf dem Tisch liegen, die ihr nicht bearbeitet, oder aber mal nochmal das ganze große Feld abzudecken?
Also wir haben uns ja so, also entstanden sind wir ja durch diesen Rassismusfall und das war auch sehr lange, sage ich mal, so das präsente, die präsente Diskriminierungsform bei uns, unser Schwerpunkt, aber uns war es von Anfang an wichtig, auch den Blick zu erweitern auf andere Diskriminierungsformen, auf Ableism, also Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, auch auf Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung. Und es hat sich aber dann auch so, hat auch damit zu tun, dass die Menschen, die aktiv waren bei uns, also die Ehrenamtlichen ganz am Anfang, auch diese eigene Erfahrung teilweise mitgebracht haben. Und die halt nicht da waren in dieser Arbeit, die haben wir, sage ich mal, versucht auch zu gewinnen für uns. Und inzwischen, was haben wir noch für Schwerpunkte? Also wirst du jetzt wirklich alle Diskriminierungsformen aufgezählt bekommen?
Wir müssen jetzt nicht nur eine Latte, aber so ein bisschen was alles halt so vorkommt auch. Ja?
Also ich glaube, es ist schon so, wenn wir jetzt so die Antidiskriminierungsberatung anschauen, da kommen wirklich ganz, ganz unterschiedliche Menschen in die Beratung. Mhm. Und ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt aber schon auch, wie Josie gesagt hat, Menschen, die Erfahrung von Rassismus machen, die Erfahrung von Ableism machen, von Cis-Heteronormativität. Aber es kommen auch ganz viele, wo das alles miteinander verwoben ist, wo mehrfach Diskriminierung da ist. Viele Menschen, die von Klassismus betroffen sind, die sozial marginalisiert sind. Und durch diese Beratungsfälle entsteht dann auch immer die Idee, was gemeinsam zu machen an anderer Stelle. Zum Beispiel haben wir ganz unterschiedliche Empowerment-Gruppen, die sich in ADIS treffen oder die auch über ADIS finanziert sind. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, neu trifft sich eine Gruppe von Frauen, die in prekären Lebenssituationen sind, also langzeitarbeitslose Frauen, aber auch andere. Und da waren wir zum Beispiel auch in der Empowerment-Gruppe oder in der Stärkungsgruppe mit dabei. Also es kommt immer darauf an, wer kommt, und mit den Leuten, für die versuchen wir Beratungen zu organisieren, beziehungsweise wenn sie eine Idee haben, was sie darüber hinaus machen wollen, entwickeln wir noch was anderes.
Empowerment ist ein Schwerpunkt auch eurer Arbeit, das wegzugehen, auch kein Opfer zu sein, sondern die Leute zu stärken? Oder was ist der Schwerpunkt auch der Empowerment-Arbeit? Worum geht es da besonders?
Also in erster Linie geht es darum, eine Sprache zu finden für das, was mir passiert. Also weil Menschen mit Diskriminierungserfahrung sich oft auch sehr hilflos erleben und auch nicht so genau wissen, wie kann ich das versprachlichen, was mir überhaupt passiert, weil es auch wirklich sehr unglaublich ist, was passieren kann, in welchen Formen Diskriminierung treffen können. Und also erstmal kollektiv, also als Gruppe darüber zu sprechen, ja, und es kann sehr, sehr befreiend sein, zu sehen, okay, ich bin keine Einzelperson, ich teile das mit vielen und es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen, also dann auch tatsächlich zu schauen, okay, was habe ich für Handlungsoptionen, ja, oft ist es dann so, dass so ein Ohnmachtsgefühl da ist und man sich auch so ausgeliefert fühlt, vor allem wenn Diskriminierung im Laufe des Lebens ganz oft passiert. Und so eine Gruppe kann dann wirklich sehr heilsam sein. Und dann kommt es drauf an, was mir gut tut. Viele Menschen finden es sehr angenehm und auch befreiend, in einem geschützten Raum zu sprechen. Also wo dann tatsächlich Menschen, die eine Erfahrung teilen, sitzen, wie zum Beispiel die Rassismuserfahrung oder die Erfahrung, aufgrund von Behinderungen ausgegrenzt zu werden. Und dann gibt es aber auch, sage ich mal, Empowerment, was ja, sage ich mal, künstlerisch auch ausfallen kann, ja, also zu gucken, was gibt's noch für Formen, mich auszudrücken und vor allem auch meine Lebensrealität, die einfach auch eine Realität in dieser Gesellschaft ist, nach außen zu bringen, so wie es mir halt gut tut.
Genau, und wir machen da, glaube ich, in diesem Empowerment-Bereich ganz unterschiedliche Sachen. Also es kann sein, dass eine Gruppe zu uns kommt und sagt, hey, wir brauchen einen Raum, dann bieten wir einen Raum oder wir wollen einen Antrag stellen, könnt ihr die antragstellende Organisation sein. Aber es kann auch sein, dass Gruppen aus unserer Arbeit entstehen und wir leiten diese Gruppen oder wir vernetzen diese Gruppen. Also das kann ganz unterschiedlich sein.
Wie finden die Leute euch? Wie sind die Wege dann auch der verschiedenen Betroffenen?
Also das ist ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich glaube, wir sind nicht so gut in der Werbung. Ich glaube, viel passiert eher so durch Mund zu Mund oder jemand hat gehört das. Natürlich haben wir auch Flyer, wir haben Homepages, aber viel passiert auch, dass wir Netzwerkarbeit machen, dass wir zu Orten gehen, unsere Beratungsangebot vorstellen, dass wir zu Multiplikatoren gehen, unser Beratungsangebot vorstellen. Und so einfach bekannt werden über die Empowerment-Gruppen natürlich, dass Leute aus den Empowerment-Gruppen sagen, ich würde gerne in die Antidiskriminierungsberatung gehen. Ganz unterschiedliche Wege. Und leider ist es so, dass die Beratungszahlen, die steigen. Also leider sage ich, weil einfach so viele Diskriminierungserlebnisse, so viele Diskriminierungserfahrungen gibt. Und eigentlich seitdem wir das Angebot gestartet haben, vor 2 Jahren, es steigt und steigt es kontinuierlich.
Und welche Formen der Beratung gibt's da alle?
Also es beginnt meistens mit einem ersten Gespräch, wo oft für viele auch schon mal sehr gut ist, einfach zu hören, okay, das, was ich erlebt habe, ist wirklich Unrecht. Und einfach mal von der Seele sprechen können. Und es kann danach zu weiteren Gesprächen kommen, wo dann so eine Art Auftrag geklärt wird, wo der Ratsuchende sagen kann, was er mit dem Gespräch oder was er weiter möchte, ob er zum Beispiel eine Intervention machen möchte. Er möchte vielleicht, dass ich was an der Arbeitsstelle, an Dienstleistungsgebenden, der diskriminiert hat, was verändert. Das kann dann durch ein Vermittlungsgespräch passieren, durch einen Beschwerdebrief. Das kann durch Öffentlichkeitsarbeit passieren. Das kann auch eine Klage sein. Und je nachdem, was der Ratsuchende braucht, unterstützen wir ihn dabei, diese Intervention dann durchzuführen.
Kann auch rechtlich sein? Also seid ihr da auch vernetzt mit Anwälten oder ist es auch sogar Teil eures Teams?
Also wir haben 2 Anwälte im Team, eine angestellte Arbeitsrechtlerin und dann haben wir nochmal einen Anwalt, der quasi auch bei Honorar für uns arbeitet und der sich mehr mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auskennt und der jetzt auch mit uns einen Fall geführt hat. Der war jetzt nicht hier aus dem Raum Reutlingen-Tübingen, sondern in Konstanz. Und das war ein Fall zu Racial Profiling und den der Ratsuchende auch gewonnen hat.
Wie wichtig ist auch Lobbyarbeit oder Arbeit auf der politischen Ebene? Es gibt ja das Antidiskriminierungsgesetz, aber da liegt trotzdem sicher wahrscheinlich noch vieles im Argen oder ihr habt da sicher noch andere Forderungen. Wie sieht das aus?
Also ja, das ist total wichtig und auch ein großer Teil unserer Arbeit, weil also für uns ist zum einen wichtig, nah an den Ratsuchenden zu sein und diese Empowerment-Gruppen zu machen, aber uns ist auch einfach wichtig, was zu verändern und das heißt eben auch auf politischer Ebene was zu verändern. Und vor allem sind wir da im Land aktiv. Wir koordinieren die Landesarbeitsgemeinschaft Antidiskriminierungsberatung. Da sind alle Antidiskriminierungsberatungen im Land Baden-Württemberg drin. Und das ist unsere Plattform, wo wir Lobbyarbeit machen und wo wir auf die verschiedenen Ministerien zugehen. Dann machen wir das natürlich auch in der Stadt, indem wir in verschiedenen Gremien drin sind oder verschiedene Gespräche führen. Und bundesweit haben wir einen Dachverband aller Antidiskriminierungsberatungsstellen, den Antidiskriminierungsverband Deutschland. Und da sind wir auch aktiv, sowohl in der Gruppe Baden-Württemberg, aber eben auch als Delegierte im Bundesverband.
International? Geht da auch was? Oder ist es schwierig, Auf europäischer Ebene? Gibt es da auch schon Vernetzung?
Also wir sind vernetzt mit der Schweiz und Österreich mit einzelnen Stellen und wir haben auch eine Vernetzung über Kooperationspartner in andere Länder wie Frankreich und England, aber das ist so marginal, das würde ich jetzt also nicht behaupten wollen, dass es das wirklich besteht.
Addis e.V. in Tübingen und Reutlingen in der Region, ein wichtiger Faktor, ein wachsender Verein. Ihr habt inzwischen, wie groß seid ihr inzwischen? Mit Festangestellten und dazu noch Honorarstellen wahrscheinlich?
Also soweit ich mich erinnere, sind wir 18 Angestellte und wir haben darüber hinaus noch einige Honorarkräfte, die zu einzelnen Schwerpunkten auch Workshops anbieten oder andere Inputs, genau.
Das hat auch seinen Preis und diese Arbeit ist nicht bei allen gleich wohl gesonnen oder so. Da muss man ja dann auch dafür kämpfen, dass man die nicht nur politische, sondern auch die finanzielle Unterstützung bekommt. Wo kommt die her bei euch?
Also wir sind vor allem projektfinanziert. Das heißt, es ist keine nachhaltig abgesicherte Arbeit. Wir müssen jedes Jahr, jede zwei, jede drei Jahre, je nachdem wie lange die Projekte laufen, schauen, dass wir neue Gelder reinkriegen. Und wir sind sehr froh, dass wir jetzt aber einen Teil unserer Arbeit auch kommunal abgedeckt haben. Also zum einen unsere Antidiskriminierungsberatung wird von der Stadt Tübingen finanziert, leider noch nicht von Reutlingen, aber es kann ja noch kommen. Auch noch nicht über den Landkreis. Also wir müssen weiter Projektgelder für die Antidiskriminierungsberatung akquirieren, aber da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg zu sagen, hey, das ist notwendig hier in Tübingen. Es muss ein Regelangebot sein. Wir können das nicht über Projekte und Honorargelder finanzieren. Und das andere ist, dass wir in Reutlingen und ein Antidiskriminierungsjugendprojekt, das Talk-Projekt, was hier jetzt auch schon in der Wüstenwelle war, jetzt auch in der festen kommunalen Finanzierung drin haben. Da sind wir auch sehr froh darüber.
Welche Unterschiede gibt es zwischen Tübingen und Reutlingen da in der, aus eurer Sicht, aus eurer Arbeit? Gibt es da überhaupt welche?
Welche Unterschiede meinst du?
Ja, so in der quasi was an Beratungs- oder aber auch an vielleicht an Diskriminierungsvorfällen oder so gibt. Oder der Umgang, kann ja alles reingehen, ne? Keine kommunale feste Unterstützung aus Reutlingen. In Tübingen gibt es die, also sowohl aus der quasi jetzt betroffenen Perspektive als auch aus der strukturellen.
Also zu den Geldern, da ist eher Mariam die Expertin. Also ich würde mal behaupten, dass es da keinen großen Unterschied gibt an Diskriminierungsformen. Also wenn ich mit Jugendlichen spreche, die in Reutlingen eher sich aufhalten, dort leben, machen die ähnliche Erfahrungen wie Jugendliche in Tübingen. Ja, also da könnte ich jetzt so aus meiner Arbeit keinen Unterschied sehen.
Und auch, glaube ich, in der Beratung, also es kommen gleich viele Fälle in Reutlingen und Tübingen und die ähneln sich auch im Anliegen und auch in dem Diskriminierungsmerkmal.
Wäre ja auch komisch, ja. Wahrscheinlich, wenn es da wirklich substanzielle Unterschiede gäbe, so nah wie sie dabei sind. Wobei die Städte natürlich schon verschieden sind, auch in der Bevölkerungsstruktur. Es gibt in Reutlingen noch einen höheren Anteil an, glaube ich, der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Da könnte eventuell ja ein Unterschied liegen. Aber das muss man jetzt auch nicht in Zahlen aufdröseln, sondern es geht mehr auch um die Inhalte hier im Gespräch. Addis e.V. macht viele verschiedene Projekte, unter anderem Takt Tübingen aktiv gegen Diskriminierung, ein vom Bundesministerium gefördertes Projekt. Bundesprojektgelder sind es. Lebendige Demokratie, glaube ich.
Ah ja, so ähnlich. Ich glaube, es heißt Demokratie leben, heißt das Förderprogramm. Und dann gibt es noch ein Unterprogramm, das heißt dann lokale Partnerschaften für Demokratie.
Und da geht schon einiges. Ihr hattet schon, Halbzeit ist vielleicht gerade Halbzeit. Könnt ihr vielleicht über das erste halbe Jahr und dann gehen wir aber direkt in die Projekte rein, noch was da alles so jetzt an lokalen Partnerprojekten entstanden ist.
Okay, also das Projekt hat gestartet im Oktober. Wir waren eigentlich ganz froh, dass die Stadt gesagt hat, sie wollen hier aktiv etwas gegen Diskriminierung in Tübingen tun. Also beziehungsweise, jetzt nicht die Stadt als Ganzes, aber vor allem eben die Stabsstelle für Gleichstellung und Integration, die diesen Antrag vorangebracht haben. Und In den Anfangsgesprächen haben wir so überlegt, wie stellen wir das Projekt auf, und uns war allen eigentlich relativ schnell, waren wir uns einig, dass es darum geht, nicht von oben herab ein Projekt zu planen, sondern gemeinsam zu schauen, hey, was sind denn hier für Schwierigkeiten in Tübingen in Bezug auf Diskriminierung, Rassismus und sicheres Leben für alle, und wollten erstmal hören, was da Meinungen sind, was da Erfahrungen sind, was da Forderungen sind. Und haben gestartet mit 3 Auftaktgesprächen. Das war, ein Gespräch war offen für alle, ein Gespräch war für Jugendliche speziell und ein drittes Gespräch war geschlossen für Menschen, die eigene Rassismuserfahrungen machen und oder eine Migrationsgeschichte haben. Und es waren total spannende Gespräche, wo viele Anliegen kamen und wonach wir dann auch das Projekt gestaltet haben. Im Februar haben wir dann eine große Auftaktveranstaltung gemacht. Ich glaube, die wurde hier auch aufgenommen. Da war uns wichtig, dass es einen Fachvortrag zu Rassismus gibt. Den wollten wir einfach setzen hier in Tübingen. Nochmal, dass jemand von außen quasi Rassismus definiert und auch sagt, was ist wichtig in einem Projekt zu Rassismus, Diskriminierung und sicheres Leben für alle zu beachten. Und uns war wichtig, Stimmen aus der Stadt auf die Bühne zu kriegen. Und zwar wollten wir Stimmen, die eben nicht so oft gehört werden oder nicht so sichtbar werden in Tübingen, und haben deswegen unterschiedliche AkteurInnen mit eigenen Rassismuserfahrungen beziehungsweise mit Migrationsgeschichte auf die Bühne gebracht.
Resonanz war gut, volle Uland-Mensa, glaube ich, hattet ihr?
Ja, genau. Also wir hatten viele Gäste und auch die Vorgespräche. Also ich war bei den ersten beiden dabei, also beim Jugendgespräch war ich nicht dabei, wurden auch sehr wertgeschätzt, da auch einen Raum zu haben, über das Thema Diskriminierung zu sprechen und auch gehört zu werden mit den Anliegen. Also gerade wenn wir vom geschützten Raum sprechen.
Ja. Und dann, wie ging es weiter?
Dann haben wir einen Beirat gegründet. Das ist leider in dem Programm so vorgesehen, dass ein Beirat dieses Projekt begleitet. Das fanden wir auch okay, das zu machen, aber da stellte sich natürlich erstmal die Frage, wer sitzt in dem Beirat, und fand ich, haben wir einen ganz guten Prozess so durchgemacht, zu gucken, dass jetzt nicht die üblichen Verdächtigen drin sitzen, sondern eben auch AkteurInnen, die was zu Rassismus und Diskriminierung, sicheres Leben für alle aus eigener Erfahrung heraus sagen können und die dadurch vielleicht auch nochmal andere Anliegen reinbringen. Da haben wir diesen Beirat gegründet und haben mit diesem Beirat zusammen eine Ausschreibung verabschiedet und haben dann, ich glaube Anfang Mai oder Ende April, eine Ausschreibung gemacht für Taktprojekte, also für Projekte, die im Kontext von Rassismus und Diskriminierung stehen und die hier in Tübingen etwas verändern wollen. Und die konnten sich dann bis Anfang Mai bewerben.
Und dann habt ihr die Projektanträge gesichtet. Was kam alles rein und was ist dann in die Förderung gekommen auch?
Also wir haben uns erstmal sehr gefreut über die Resonanz allgemein. Also es kamen sehr viele Projekte, haben sich beworben. Wir dachten erst, okay, das wird sehr überschaubar. Das war es dann nicht. Das fanden wir erstmal gut. War natürlich auch herausfordernd. Und es kamen ganz unterschiedliche Projekte rein. Also es gibt einige Empowerment-Projekte. Also Empowerment, das ist ein Projekt, was sich zum Beispiel konkret an muslimische Frauen richtet. Dann gibt es auch, also haben sich auch viele Projekte beworben, die so Begegnung möchten, ja, wo jetzt vielleicht Antidiskriminierung an sich nicht im Vordergrund steht, aber wo einfach möchten, dass verschiedene Menschen aus Tübingen sich treffen und so. Und dann auch noch zum Beispiel ein Critical Whiteness Projekt, also da hat sich eine Tübinger Institution möchte sich gerne mit dem Thema Rassismus beschäftigen, und also es gibt eigentlich von allem etwas. Es gibt auch Sportprojekte, also wie kann man zum Beispiel Sport und Antidiskriminierung verbinden, ja, also auch wie kann man Menschen überhaupt erreichen, ja, also es ist nicht jeder Mensch Sache, irgendwie zu einem Workshop zu gehen, ja, sondern auch über den Weg zu gucken, okay, wie können wir ins Gespräch kommen, zum Beispiel über das Thema Rassismus, und dann habt ihr ja auch, ihr seid ja auch dabei, vielleicht möchtest du ja ganz kurz noch was sagen, also es gibt dann auch quasi, wie kann das Thema Antidiskriminierung im Radio noch präsenter werden und wie können noch mehr Menschen gewonnen werden über den Weg.
Möchtest du mich ergänzen? Ja, also ich wollte nur noch mal ergänzen, dass es wirklich so toll war, diese unterschiedlichen Projekte zu sehen, auch die unterschiedlichen Organisationen, die sich beworben haben oder Initiativen. Also dass es viele waren, die so aus der Bildungsinstitution waren, die was anbieten oder Vereine, die da vielleicht schon länger im öffentlichen Bild schon da sind, aber auch viele Gruppen, die zum ersten Mal einen Antrag stellen und wo es zum ersten Mal eben auch quasi so eine Kooperation mit der Stadt gibt, und das hat uns auch sehr gefreut.
Also ist ja auch immer eine Hürde, solche Gelder beantragen zu müssen. Da habt ihr das dann relativ niederschwellig gehalten?
Auch? Also wir haben es zumindest geglaubt, dass es sehr niederschwellig ist, oder wir haben es versucht, aber ich glaube es trotzdem, wenn man noch nie so einen Antrag gestellt hat, ist es schon eine hohe Hürde gewesen, und wir haben dann aber angeboten, im Vorfeld Beratungsgespräche zu machen. Wir haben teilweise auch die Leute unterstützt, die Anträge zu schreiben oder zu schauen, wie man einen Finanzplan erstellt. Also wir waren da schon sehr nah dran und haben da sehr viel Zeit investiert.
Und die Projekte sind jetzt zum Juni, glaube ich. Startschuss war frühestens im Juni.
Ja.
Jetzt geht's los. Also Ergebnisse könnt ihr noch keine berichten.
Oder Ergebnisse können wir noch keine berichten, aber die ersten 8 Projekte haben jetzt, glaube ich, gestartet. Ja, 8 Projekte haben gestartet. Und es sind noch so 2 Nachrückerinnen-Projekte, wo wir noch ein paar Dinge besprechen müssen. Aber die ersten gehen jetzt los. Ja.
Was gibt's da noch nachzubesprechen? Was ist bei Nachrückern?
Genau, es ist einfach so, wir haben nur ein bestimmtes Budget. Wir haben 24.000, die wir vom Bund kriegen. Die Stadt hat nochmal 5.000 zugeschüsst, also haben wir 29.000. Und leider hat halt das Geld natürlich nicht für 19 Projekte gereicht, die sich beworben haben, sondern eigentlich nur für 9. Und dann sind wir nochmal ins Gespräch gegangen und haben gefragt, wo vielleicht noch was gekürzt werden kann, dass noch mehr Projekte bewilligt werden können.
Das ist jetzt eine Art von, oder in welchem Teil wird, wenn ihr quasi jetzt auch selber Geldgeber seid, ihr multipliziert und seid mit der Stadt im Gespräch, das ist ja auch eine neue Ebene für euch, oder? So ein bisschen.
Ja, also wir geben ja gar nicht das Geld, sondern die Stadt gibt das Geld, und wir sind, also es nennt sich offiziell Fach- und Koordinierungsstelle, wir koordinieren das und wir beraten die Stadt fachlich dabei. Ja, das ist eine neue Rolle, und die finden wir auch manchmal spannungsreich. Wir lernen sehr viel dadurch, und wir entwickeln uns weiter, würde ich sagen.
Wie ist das Verhältnis zur Stadt? Also man muss das ja wahrscheinlich auch sehr differenzieren. Man hat da die Stabsstelle für Integration und Gleichstellung, und man hat andere Faktoren, Akteure in der Stadt, und da kommen wir nicht dran drum rum, auch über den OB zu reden, der sich im Thema, ja, also rassistische Äußerungen gehören da ja oder schon fast zur Regel. Wie seht ihr das? Wie kommentiert es auch? Wie seht ihr euch da, und wie seht ihr die Stadt und den OB?
Also wir haben als ADIS ist es für uns natürlich schon auch ein Thema, also wie positionieren wir uns? Ich denke, es gibt in ADIS schon eine ziemlich klare Position dazu, und wie du schon gesagt hast, also da muss man natürlich auch gucken, wie redet man darüber in der Öffentlichkeit. Wir haben jetzt, um einen Einblick zu geben in unsere Meinung, haben wir was veröffentlicht auf unserer Webseite, eine Stellungnahme zu diesem Thema, und ich persönlich denke, dass es wichtig ist, es zu thematisieren, aber auch zu schauen, es geht hier nicht um Einzelpersonen, sondern wie kommt es eigentlich dazu, dass wir also in Tübingen an sich, dass solche Debatten überhaupt geführt werden, ja, und wer sitzt da am langen Hebel und wer wird gar nicht gehört, ja, und da ist es mir persönlich einfach wichtig, dass wir noch mehr überlegen, wie können wir Menschen, über die gesprochen wird, erreichen und ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Thema zu äußern. Wenn wir gerade an schwarze Menschen denken, ja, es ist aus meiner Sicht schon eher eine, es hat sich jetzt auch der Integrationsrat, glaube ich, hat auch eine Stellungnahme verfasst, also es kamen auch Forderungen und Wünsche, aber wie können wir noch stärker dieses Machtgefälle verschieben? Ich denke, es geht nicht um diese eine Person. Also Rassismus war in Tübingen schon immer ein Thema, und es wird es immer mehr. Ich denke, die Gefahr ist daran, wenn ich eine gewisse politische Macht habe, finde ich es, also habe ich den Anspruch, da noch mehr sensibel damit umzugehen, was ich sage. Das wäre jetzt mal meine Kritik, aber ich finde halt dieses auf eine Person den Finger zeigen schwierig, weil wir uns dann schnell auch mit unseren eigenen Privilegien schön raushalten aus der ganzen Thematik.
Ja. Ja, und also es ist schwierig für uns, auch jetzt in der Zusammenarbeit. Und wir hatten am Anfang, als wir uns entschieden haben im Team, dass wir dieses Projekt machen, haben wir uns ganz stark damit auseinandergesetzt. Also mit der Rolle des OPs, mit seinen Aussagen und haben überlegt, ob wir das wirklich machen wollen, ob wir in diese Zusammenarbeit mit der Stadt gehen wollen. Und ich würde da Josie total zustimmen, was sie gesagt hat, und würde noch ergänzen, dass es für uns auch wichtig war, die Stabsstelle Gleichstellung und Integration fährt eine ganz andere Linie. Und denen vertrauen wir da auch. Und wir finden toll, was die an Arbeit machen. Und das muss man eben auch sehen. Der OB ist nicht der Einzige. Und wie in dieser Stellungnahme, die wir geschrieben haben, eben auch wie an alle, also sehr, sehr viele Akteurinnen ja auch sagen, das geht so nicht und warum das auch nicht geht, kann man bei der Stabsstelle sagen, sie versuchen ganz viel, um hier was zu verändern. Und das sehen wir und das möchten wir auch unterstützen. Und ich glaube, das ist für uns am Ende unserer Arbeit am wichtigsten. Also wie können Menschen, die Diskriminierungserfahrungen in Tübingen erleben, unterstützt werden? Was können wir dagegen tun und wie können wir Diskriminierung hier zum Thema machen? Und deswegen machen wir das Projekt.
Wie kann man, welche Antworten hast du da auf die Fragen, die du selber stellst, wie kann man den Menschen mehr Gehör verschaffen oder wie kann man dieses Ungleichgewicht von Macht und Gehör auch durchbrechen?
Also ich denke erstmal die Formate, wie zum Beispiel gesprochen wird, zum Beispiel Podiumsdiskussion oder irgendwie alle politischen Veranstaltungen, habe ich das Gefühl, oder die mit Politik zu tun haben, auch jetzt direkt oder auch indirekt, sind für mich so gestaltet, dass gewisse Menschen gar keinen Zugang haben. Also erstmal, wo wird die Werbung gemacht? Auf welchen Sprachen wird gesprochen? Wer wird da auch direkt mal ausgesprochen? Wie sind die Räumlichkeiten gestaltet? Wer hat da schon allein räumlich gesehen Zugang und keinen Zugang? Und dann auch sind die so gestaltet, dass es wirklich auch alle Menschen interessiert. Ja, also es gibt einfach sehr viele Menschen in Tübingen, das interessiert die nicht, 2 Stunden Menschen beim Reden zuzuhören, aber die würden sich zum Beispiel fürs Thema Diskriminierung interessieren. Ja, und da zu gucken, wie kann man das verändern, sodass auch noch, also dass alle angesprochen werden und nicht eine bestimmte Gruppe. Ja.
Also ich fand zum Beispiel auch in der Planung von unserer ersten Auftaktveranstaltung, also uns war total wichtig, dass da jemand einen Fachvortrag über Rassismus macht, aber uns war es wichtig, dass es auch eine Person ist, die das aus ihren eigenen Erfahrungen auch berichten kann. Und damit setzt man natürlich etwas ganz anderes, ebenso wie bei dem Podium zu mit verschiedenen aktiven Akteuren, haben wir im Vorfeld geguckt, dass wir uns zusammensetzen und gucken, was sind denn eure Anliegen, was wollt ihr auf die Bühne bringen, wenn ihr das auf die Bühne bringt, was hat es vielleicht auch für Konsequenzen und was sind eure Wünsche? Mhm. Und haben versucht da in der Moderation eben dann auch darauf einzugehen. Also einfach auch manchmal die Veranstaltung anders gestalten, die wir im Rahmen von Takt machen.
Wie seht ihr es denn, dieser quasi so versteckter Rassismus oder Leute, die sagen, ich bin ja nicht, aber oder so, aber vielleicht auch, wie frei kann eine Gesellschaft von Rassismus sein? Hat es nicht jeder auch in sich so ein bisschen solche Tendenzen?
Also wir leben in einer rassistischen Gesellschaft und das ist wirksam und wir alle reproduzieren das. Also es wäre, ich glaube, es ist in dieser Gesellschaft nicht möglich, nicht rassistisch zu sein. Aber das heißt ja nicht, dass das total viele Effekte auf Menschen hat und dass wir das verändern können und dass wir da gemeinsam in den Lernprozess gehen können und dass es eben auch Grenzen gibt, wo der Lernprozess aufhört, sondern wo man sagen muss, okay, das geht hier an dieser Stelle nicht mehr, jetzt stopp. Und von dem her sind wir als ADIS jetzt, glaube ich, nicht die sagen, wir gehen nicht miteinander ins Gespräch oder in die Kooperation oder in Allianzen, aber wir müssen schauen, bis zu welchem Punkt geht es und was kann man verändern und an welcher Stelle muss man auch Dinge einfach stoppen.
Also ich glaube, nochmal zu deiner Frage, also ich glaube, es gibt keine Gesellschaft ohne Rassismus, deshalb plädiere ich eher für den Begriff Rassismuskritik anstatt Antirassismus, weil Antirassismus würde auch ausblenden, dass Rassismus in den Strukturen verankert ist und auch es eine Geschichte von Rassismus ist. Und die Geschichte von Rassismus, die können wir nicht einfach wegwischen. Aber wir können gucken, wie können wir sensibel damit umgehen und wie können wir alle auch nicht nur was Rassismus betrifft, Diskriminierung betreffend, reflektieren. Wo habe ich Privilegien und wo kann ich vielleicht auch was von meinen Privilegien abgeben? Wie kann ich achtsamer umgehen mit meinen Mitmenschen im Ganzen? Ich denke tatsächlich, wir sind alle so aufgewachsen mit gewissen Bildern, mit gewissen rassistischen Vorurteilen, mit einem Normalitätsdenken, wie hat das Leben zu sein, und vielleicht da auch zu überlegen, okay, ist es wirklich so normal, wie ich denke, oder ist es was, wo ich auch wieder dadurch, dass ich das nicht hinterfrage, dass ich so aufgewachsen bin und dass das Normalität in meinem Kopf ist, reproduziere ich nicht da schon wieder was und schließe da Menschen aus oder verletze Menschen. Ich denke, da kommt es sehr stark auf das einzelne Potenzial drauf an, sich zu reflektieren.
Und das könnt ihr auch fördern? Das ist ja dann Beratung auch für Leute, die quasi ja, sich da sensibilisieren möchten. Gibt es da auch ein Angebot?
Ja, wir machen da ganz viel unterschiedliche Sachen. Also klar machen wir einfach Fortbildung, Workshops und Weiterbildung allgemein. Aber wir arbeiten auch eng mit Institutionen zusammen. Ein ganz großer Bereich unserer Arbeit ist arbeitsmarktorientiert. Das heißt, wir arbeiten mit Jobcentern zusammen, mit Gewerkschaften, mit Unternehmen in der Bereich diskriminierungskritischen Öffnung bzw. rassismuskritischen Öffnung. Wir arbeiten viel mit Pädagoginnen zusammen. Ja, also einfach an unterschiedlichen Ebenen verschiedene Veränderungsprozesse anzusetzen, sei es direkt mit den Personen zu arbeiten, anhand ihrer Arbeit oder aber auch mit Institutionen.
Könnt ihr da vielleicht nochmal ein paar Beispiele geben? Zum einen, wie läuft so eine Fortbildung ab? So eine, wenn ihr eine Veranstaltung gebt, wenn ihr eine Gruppe habt, aus welchen Arbeitsfeldern jetzt auch immer, was macht ihr, wie sensibilisiert ihr, wie gebt ihr eine Stimme? Gibt es also auch verschiedene pädagogische oder andere Tricks, Kniffe oder Abläufe, wie ihr das macht?
Also kommt natürlich ganz drauf an, wer die Zielgruppe ist und auch was gewünscht wird von den Menschen. Aber womit ich gerne arbeite, sind Methoden, die es ermöglichen zu reflektieren, die eigene gesellschaftliche Positionierung, also wo erlebe ich Privilegien und wo erlebe ich Ausschlüsse. Und das klingt ganz schön, das ist auch oft der Knackpunkt, weil wir Menschen schon, aus meiner Erfahrung her, würde ich das mal so sagen, schon so sehen, dass wenn wir daran erinnert werden, wo wir Privilegien haben und auch unbewusst Menschen oder auch Menschengruppen verletzt haben, ist es oft mit Abwehr verbunden und auch mit einer gewissen Scham und auch mit ganz viel Schmerz, ja, zu sehen, oh wow, ich habe mein ganzes Leben lang so gedacht und habe aufgrund dieser Denkweise einfach Menschen verletzt. Deshalb ist es ganz wichtig, Methoden zu machen, wo das reflektiert wird und dann auch geschaut wird, okay, was hat diese Position mit Macht zu tun? Also wo habe ich auch gesellschaftlich gesehen Macht und wie kann ich mit dieser Macht umgehen? Ja, und da gibt es dann ganz pädagogisch Aufstellungen, ja, oder Gesprächsrunden. Es gibt, also methodisch kann man da ganz viel machen, aber das würde ich jetzt, wenn wir zum Beispiel in der Arbeit mit weißen Pädagoginnen, sage ich mal, wenn wir davon sprechen, dass es da viel um Reflektieren geht.
Mhm. Ja, und vielleicht dazu noch ergänzend, also dass wir halt ansetzen an der Praxis der Leute. Mhm. Also nicht irgendwie jetzt kommen mit dem Zeigefinger so und so, sondern die Leute, die erleben Sachen in ihrer Arbeit, die sind ambivalent, die können sie sich nicht erklären. Und wenn wir anhand dieser Praxis versuchen zu erklären oder bestimmte Dinge aufzumachen, ist da ein großer Lernprozess da.
Ja, wie kriegt man die dahin? Stellst du auch Fragen oder was für eine Art von Aufstellung? Das kannst du vielleicht auch nochmal beschreiben, wie das funktionieren kann, diesen Reflexionsprozess einzuleiten, aber auch diesen Schmerz über das eigene Fehlerhafte ja dann auch wieder aufzufangen.
Also ist ganz okay. Ja. Ich versuche mal Beispiele zu nennen.
Oder vielleicht die DART-Methode nochmal zu.
Ja. Ich glaube, es geht jetzt auch so ein bisschen um Privilegien. Mhm. Also zum Beispiel, ganz gut kann mit Fragen gearbeitet werden, die Kindheit betreffen. Also was ist Normalität in der Kindheit? Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Klassismus denken, schon allein die Frage, wer hat hier ein Instrument gespielt, ja, und daran, da hängt so viel dran, ja, und dann in dieses Gespräch zu kommen, was bedeutet es, wer hat gar nicht die Chance überhaupt gehabt, in Musikunterricht zu gehen, aufgrund von finanziellen Angelegenheiten und so weiter, also so als Beispiel, und das ist dann auch was, da wird dann oft bei Menschen einfach ein Denkprozess in Gang gesetzt.
Ja, und ich, also mein Eindruck ist auch, dass sehr viele Menschen das einfach noch gar nicht gesehen haben. Und deswegen machen wir auch so eine Methode, wo es nochmal um Wirkungsweisen von Diskriminierung geht und wo auch gesehen wird, wie allumfassend die sind und dass es so ein System hat und dass man sich nicht davor schützen kann, dass also man kann nicht weggehen. Die Diskriminierungen sind allgegenwärtig und sie können einen treffen und das finde ich auch immer noch spannend, dass dann sehr viele Leute in den Workshops sagen, ja, also über die Masse und die Fülle an Diskriminierungserfahrungen, das war ich mir gar nicht bewusst.
Die Summe. Was hast du gesagt nochmal? Du hast gemeint die DART-Methode, was ist das?
Ja genau, das ist so eine Methode, wo es darum geht zu überlegen, was für Diskriminierungserfahrungen Menschen machen und dann eben auch auf verschiedenen Ebenen zu zeigen, dass das eben in der Interaktion mit Menschen passieren kann, institutionell, strukturell, dass es eine historische Ebene hat, auch nochmal zu zeigen, dass das eben Diskriminierung nicht unbedingt was ist, was absichtlich ist, sondern das auch sehr wohlgemeint sein kann, dass subtil sein kann, dass direkt sein kann, dass gewaltvoll sein kann, dass mich betrifft oder vielleicht eine Gruppe betrifft oder die ich vielleicht nur antizipiere und dass es insgesamt dadurch, dass es so allumfassend ist, sehr gewaltvoll und schmerzvoll ist.
Diese verschiedenen Ebenen, ne? Die Sprache ist eine Ebene, die auch, glaube ich, ganz wichtig ist, wo vielen Leuten die Sensibilität fehlt. Was gibt es da vielleicht für Beispiele oder was sind da eure Wünsche auch, wie man sich ausdrückt, um diesen Schmerz oder um dieser Diskriminierung eben nicht dann auch wieder zu reproduzieren? In der Sprache, vielleicht auch gerade in den Medien?
Also ich denke mal, es gibt jetzt nicht unbedingt ein Rezept, so how to do it, so das sind die Do's and Don'ts, ja, weil ich denke, Worte werden auch ganz unterschiedlich empfunden und gefühlt. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich über bestimmte Begrifflichkeiten, die benutzt werden, sich bewusst zu werden, was die für eine historische Bedeutung haben und woher die überhaupt kommen und viele Menschen wissen das nicht und sich dann auch damit auseinanderzusetzen, was diese Worte tatsächlich mit anderen machen können. Mhm. Ja, also ein Wort, das vielleicht mich total zutiefst verletzt, verletzt Mariam vielleicht nicht, aber dann zu überlegen, okay, wie kommt denn das, dass das so viele Menschen dieses ein Wort so tief verletzt und da auch den Mut zu haben, sich halt damit zu beschäftigen.
Und sich eben auch bewusst zu machen, wie wirkmächtig Sprache ist und wie so ein machtvolles, normatives Element. Also allein der Anfang jedes Briefes, sehr geehrte Damen und Herren, schließt halt einfach Menschen aus, die trans oder binär, nicht binär sind. Und da zu überlegen, okay, was gibt es für Varianten, nachzuschauen, zu lernen, andere zu fragen, wie sie welche Wörter verwenden. Das ist, glaube ich, ein Lernprozess, den jeder angehen kann.
Welche Ebenen haben wir bisher vergessen? Was ist euch noch wichtig zum Ende des Gesprächs hier zu erwähnen aus eurer Arbeit?
Ich glaube, mir ist nochmal wichtig zu sagen, wir haben jetzt sehr viel über Rassismus gesprochen. Das liegt auch daran, dass sich das TAKT-Projekt auf rassistische Diskriminierung bezieht. Aber uns ist einfach nochmal wichtig zu betonen, das ist ein horizontaler Verein. Das heißt, zu uns können alle Menschen kommen, die unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen oder Mehrfachdiskriminierungserfahrungen machen, sei es aufgrund von Behinderung, sei es aufgrund sexueller Orientierung, sei es aufgrund von sozialer Marginalisierung. Wir sind nicht auf Rassismus beschränkt.
Genau, und ich denke, was auch noch ein Thema ist, da haben wir, glaube ich, auch noch die Möglichkeit, uns zu erweitern oder uns zu, ich sage jetzt mal, verbessern. Also das Thema Klassismus an sich als Thema, also wo passieren auch in Tübingen Ausschlüsse aufgrund von Armut. Also ich denke, da haben wir als ADIS noch eine Aufgabe, auch in Tübingen allgemein. Ja, also gerade wenn wir an Kinderarmut denken, wir wissen, es ist ein Thema in Tübingen und da noch zu überlegen, was kann auch in den Strukturen verändert werden, damit Kinder und Familien mehr Zugänge haben. Ja, genau.
Das sind Baustellen, die noch auch bei euch noch weitergehen. Ja, klar, die Arbeit ist ja auch, ihr stellt euch ja auch nicht so hin, ihr habt nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern wie Welche Art von Fortbildung gibt es für euch? Oder wo entwickelt ihr euch weiter?
Also wir entwickeln uns ständig, jede Woche. Wir haben ganz viele Teamsitzungen und wir merken schon, es war uns ein Anliegen von Anfang an, seit 2012, dass wir ein heterogenes Team sind. Das heißt, dass wir nicht nur ein Team sind aus alten weißen Männern, die bestimmen, wie alles zu funktionieren hat, sondern ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Und das sind wir inzwischen und das ist super gut. Und ich denke, da liegt aber auch eine Herausforderung drin. Ich glaube, das betrifft nicht nur uns. Also viele Institutionen haben sich ja zum Ziel gesetzt, sich zu öffnen, zu schauen, okay, wie können wir Menschen mit Migrationsgeschichten, Menschen, die andere Diskriminierungserfahrungen haben, mit ins Team nehmen, und es ist schön, aber auch zu gucken, wie kann man da im Team miteinander umgehen, ja, und wie kann man da auch einen Weg finden, ohne dass auch im Team selber wieder Leute ausgeschlossen werden. Ich denke, das ist ein lebenslanger Prozess, wo man halt dranbleiben muss.
Ja, ja, also ich würde es auch nur noch ergänzen, also ich glaube, wir sehen uns schon als lernende Organisation, ja. Und beispielsweise gibt es eine Person, die sich im Bereich Rassismus gut auskennt und die andere im Bereich Ableism. Wir versuchen sowas wie Skillsharing zu organisieren, um uns in verschiedenen Bereichen abzudaten. Aber es ist eben auch noch mehr notwendig. Also welche Privilegien habe ich? Welche Privilegien muss ich reflektieren? Und dazu brauche ich vielleicht auch Orte außerhalb meines Arbeitsteams. Wo kann ich mich weiterbilden und fortbilden? Und ich glaube, wir lernen aber auch insgesamt total viel an den Menschen, die zu uns kommen, sei es in der Beratung, sei es in den Empowerment-Gruppen, die uns auch wieder ganz viele neue Dinge zeigen und auch zeigen, welche Felder wir eben noch nicht bespielen und welche Felder bespielt werden müssen in Tübingen und Reutlingen. Und wo wir auch ganz dankbar sind, dass da so viel Vertrauen in uns reingesteckt wird und wir schauen müssen, wo es da weitergeht.
Was sind kommende Projekte? Was habt ihr in der Pipeline, in petto? Wo schreibt ihr gerade Anträge? Mhm.
Also unsere großen Projekte laufen gerade aus. Das war einmal so ein Empowerment-Projekt, wo wir Fort- und Weiterbildung konzipiert haben im Bereich Empowerment. Und unser großes Antidiskriminierungsberatungs-Online-Projekt, wo wir eine Online-Plattform aufgebaut haben, wo Menschen eben auch Online-Antidiskriminierungsberatung bekommen können. Die laufen jetzt aus und da entwickeln wir jetzt gerade neue Projekte, sind da gerade im Antragsverfahren drin. Und die werden auch wieder Richtung Antidiskriminierungsberatung, aber eher Interventionen in Institutionen gehen oder nochmal Empowerment und politische Bildungsarbeit sind die bisherigen Gedanken.
Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, Mariam und Josephine.
Vielen Dank.
Danke euch.
Sehr gerne und toi 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 für alle weiteren Projekte. Takt Tübingen aktiv gegen Diskriminierung. Im nächsten halben Jahr laufen die Projekte, die jetzt gerade von euch und von der Stadt gefördert werden. Auch in der Wüstenwelle werden wir da weiter ein Auge drauf haben und mit einem eigenen Projekt zu diesem Thema weiter informieren und beitragen, dass da das im Gespräch bleibt und Leute sich die Gedanken dazu machen. Vielen Dank nochmal.